Vom Hafen geht es bergauf und langsam laufe ich die Stufen der Eselschissgasse hoch. In meiner Tasche ein herzförmiger Stein. Ich gehe allein. Und obwohl mich niemand sieht, widerstehe ich dem Drang, nach dem steilsten Stück anzuhalten und mich am Pfosten auszuruhen. Ich gehe vorsichtig. Stolpern wird rasch zu einem Sturz. Ein Gedanke, der die Gazelle empört, die noch in meinem steif werdenden Körper steckt. Über Jahrhunderte abgetretene Marmorplatten schimmern im hellen Licht. Die weißgekalkten Gassen funkeln selbst an einem trüben Vormittag wie heute, an dem sich Wolken in den Hafen drängen, der Himmel so tief, dass er das Festland verhängt. Die Stufen hinab hüpfen Arm in Arm zwei Jungen auf mich zu. In Dinos alter Tweedjacke mit den ausgebeulten Taschen und mit meinen bequem geschnürten Schuhen bin ich für sie so unsichtbar wie ein Schafhirte oder ein Maultiertreiber. Die Jahre in der Sonne haben tiefe Falten in mein Gesicht gegraben. Das ewig nicht mehr gefärbte Haar hat ebenso lang keinen Friseur mehr gesehen. Aber was macht das schon? Wie immer zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden, hängt es mir nicht ins Gesicht. Es gibt mich noch. Ein wenig angeschlagen, ein wenig mitgenommen und mich verblüfft, dass jene junge Frau noch in mir steckt, die vor fast 60 Jahren zum ersten Mal einen Fuß auf diese Insel setzte. Nur fürchte ich, dass mich unter der wachsenden Patina nur die noch sehen können, die mich schon damals kannten. Und es bricht mir das Herz, wie schnell die Schar dieser Sehenden abnimmt. Der Anruf wegen Lennart kam gestern Abend. Eine Weile saß ich still da, hörte den Eulen zu. Dann holte ich meine alten Notizbücher hervor. Die drei Pennyklatten, die ich 1960 mit auf die Insel gebracht hatte, und ich fand ihn in meinem hoffnungsfrohen, schnörkeligen Gekritzel. Ein Krampf im Nacken. Die Hähne krähten die ganze Nacht. Ich schlief schlecht und erwachte zu einem traumbedrängten Morgen. Die Sommergäste sind längst fort. In Athen herrschen Unruhen, die Einschränkungen greifen. Flüchtlinge, verirrte Kinder, Feuer auf den Straßen. Schiffe legen ab. Fischen Menschen aus dem Wasser. So vieles, worüber sich grübeln ließe, da sollte man meinen, wir könnten die Wahl in Amerika einfach an uns vorbeiziehen lassen. Doch heute früh am Hafen, während ich mir Zeit mit dem guten, bitteren Espresso ließ, dem einen, den ich mir am Tag gönne, und dabei den Eseln zusah, wie sie voll beladen von den Booten fortgeführt wurden, fanden mich die Nachrichten über den Präsidenten. Mit den Morgenzeitungen glitten sie übers Wasser und verbreiteten sich auf der Agora, rasch wie ein Gestank. Entsetztes Stöhnen, sogar von den Eseln, ungläubiges Prusten von allen Tischen, Passanten, Booten. Einen Moment lang war es ein Trost, dass Lennart wenigstens dies erspart geblieben ist. Ich bleibe an Four Corners stehen, vor Marias Laden, und lausche den Stimmen. Wie eine Närrin käme ich mir vor, sähe mich jemand mit meinem herzförmigen Stein auf seine Haustür zulaufen, also stelle ich mich darauf ein, ohne zu zögern, daran vorbeizugehen, als ich aus der irren Straße um die Ecke biege. Die Straße heißt nicht so, aber so ähnlich. Jedenfalls hatten wir das verstanden, als Lennart direkt vom Notar zu uns kam, seine billige Schirmmütze abnahm und sie mit der Besitzurkunde für das Haus auf den Tisch warf. Sein Grinsen leicht verschämt. Verlegen, als fürchtete er, wir könnten ihn großspurig finden. Stunden später rückten wir mit Eimern und langstieligen Bürsten an, um die Wände zu weißen. Und Lennart hatte neue Batterien für den Plattenspieler mitgebracht, den er mitten auf den Steinboden stellte. Einige Platten, verformt wie Dalis Uhren, ließen sich nicht mehr abspielen. Aber es gab Ray Charles und Muddy Waters und eine Sängerin, die mir gefiel, an deren Namen ich mich aber nicht erinnere. Später dann ein Feuer unter den Zitronenbäumen auf der Terrasse. Krüge mit Rezina, Tanzen, ein bisschen Hasch. Farbfleckige Shorts, gebräunte Haut, nackte Füße. Kriegskinder, die meisten von uns, jünger als Lennart, Dabei war er selbst kaum erwachsen. Mit einem Heißhunger, der so viel mehr wollte als die schmalen, kriegsversehrten Schatten unserer Eltern, saugten wir die Freiheit auf, für die sie gekämpft hatten. Machten Drogen und die Pille Veränderung möglich? War es eine bewusste Revolution? Oder waren wir einfach Kinder, die sich nach einem entspannten Leben sehnten, nach Sex und Bewusstseinserweiterung, um die in unsere DNA geätzte Angst zu mildern, die in unseren jungen Hirnen explodierte, ein je ureigenes Hiroshima? Herrgott, für meinen alten Herrn war ich ein verdammter Beatnik. Wir erhofften uns wenig von dieser Insel, nur Tage so lang und sonnig, dass wir den Kalten Krieg kaum mehr spürten, dazu eine Galoni Wein für 6 Drachmen, sowie ein solides weißes Haus für 2 Pfund und 10 Schilling im Monat. Ihr Name für uns nur ein Lippenbekenntnis. Hydra. Das bedeutet Wasser. Dabei hatte ein Erdbeben schon vor langer Zeit alle Quellen verschüttet, weshalb es auf der Insel nur aus wenigen kostbaren Brunnen Trinkwasser gab. In der griechischen Mythologie ist Hydra ein Ungeheuer am Eingang zur Unterwelt. Eine vielköpfige Schlange mit so schlimmem Mundgeruch, dass schon der leiseste Atemhauch tödlich ist, sage ich, als ich an der Reihe bin, ein Rätsel aufzugeben. Lennart lacht. Irgendwer spielt Buzuki, ein anderer Gitarre. Es gibt Uso, Sterne, eine Mondsichel dünn wie ein Löffelrand. Altes Gestrüpp verbrennt mit harzigem Prasseln. Eine Funkenexplosion bringt unsere Augen zum Leuchten. Wir werden wilder. Zerschmettern unsere Gläser an der Wand von Lennarts neuem Haus. Alles Gute. Marianne aber holt einen Besen und fragt, was ist das denn für ein blöder Brauch? Und keiner von uns, weder Amerikaner noch Kanadier, weder Grieche, Engländer, Franzose, Schwede noch Tscheche, nicht mal George Johnston, dieses australische Superhirn, findet eine Entschuldigung für diesen Splitterregen. Es sei denn die, dass Marianne als Erste ihr Glas geworfen hat. Ich drücke das Steinherz in meiner Tasche und will mir ins Gedächtnis rufen, warum sie so bald, nachdem ihr das Haus gekauft hatte, abgereist sind. Nur gut einen Monat später. Und Marianne huscht durch meine Erinnerung und lässt den Stein aus ihrer Hand in meine gleiten. November, denke ich. Ein russischer Wind bringt einen eisigen Hauch. Wellen jagen über die Felsen im Hafen. Wie alte Strumpfhosen hängen Tintenfische an einem Bootsseil über der Mole. Lennart im Regenmantel, ja, blau, aber längst noch nicht berühmt, reicht dem Schiffer seinen Lederkoffer. Und da kommt Marianne in Matrosenhose und regenfleckiger, zerknitterter Bluse, wuchtet gelenkig und flink wie ein Junge mehrere große Bündel an Bord. Sie dreht sich um, ruft mich. Der Wind streift ihr Haar übers Gesicht. Zum ersten Mal seit Wochen schaut sie mich unmittelbar an. »Nein, nein, ich ertrag es nicht, wenn du weinst.« Sie verstaut das Gepäck und läuft zurück. Der Regen hübsch auf ihrer Haut. Ich kann nicht aufhören, sie zu umarmen. So sehr erleichtert es mich, dass wir nicht im Schlechten auseinandergehen. »Bitte guck nicht so einsam«, sagt sie, rückt von mir ab und schließt meine Finger um den Stein. Sie sagt, er sei das Erste, was Lennart ihr je geschenkt habe. Der Stein, fleischfarben, weiß und grau-violett marmoriert, fügt sich in meine Hand. Er ist tatsächlich herzförmig, und so wie Marianne mich ansieht, weiß ich, dass mir jetzt, da Lennart und sie zusammen fortfahren, vergeben wurde. Ihr Lächeln ist so lieb, so voller Hoffnung. Er gab ihn mir, gleich nachdem Axel das Herz in meiner Brust in Stücke riss. Ich könnte, sagte er, vielleicht einen Ersatz gebrauchen.